your engine.
We see a lot of car broken or stop or stuck. So yeah, you know, we did it well.
Sebastian Deloni, der Beifahrer von Aliha College aus der Autowertung, staunt, wie viele auf der Seite liegende, verunfallte oder einfach nur festgefahrene Kontrahenten man heute passiert hätte auf dem ersten Teil der Mega-Marathon-Prüfung, eine eigentlich mehr als 600 Kilometer lange Schleife, einmal durch die Wüste im leeren Viertel. Von der Gesamtdistanz und von der ganzen Schärfe ist ein deutliches Teilstück abgeraspelt worden über Nacht, gestern Abend um 23 Uhr, und das gefällt längst nicht allen Teilen bei den Autos. Als ob der Tag nicht schon turbulent genug wäre, gibt's auch noch was von hinter den Kulissen zu erzählen. Und natürlich Unfälle, Dramen und jede Menge erschöpfte Gesichter. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Ausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die erstaunliche Nachricht traf gestern um 23 Uhr ein. Da waren die Vorbereitungen für die meisten Autos bereits abgeschlossen. Viele Mechaniker, viele Ingenieure und auch die Fahrer bereits zu Bett gegangen. Und da entschied sich die Rallye-Leitung recht spontan zu einer Änderung der Routenführung für diesen Mega-Marathon, der sich heute und morgen zwei Tage lang über mehr als 600 Kilometer durch die Wüste im leeren Viertel im Südosten Saudi-Arabiens erstrecken sollte. Übrig geblieben sind nur noch 550 Kilometer. Der erste Abschnitt ist in eine Transfersektion, also eine Überführungsetappe, ohne scharfe Wertung umgewidmet worden. Und schon bei Abschnitt 3 geht es dann für die Autos auf dieselbe Route wie für die Motorräder. Das war eigentlich verpönt gewesen. Autos und Motorräder hätten komplett getrennt voneinander durch die Wüste im leeren Viertel pflügen sollen. Groß genug wäre sie, Platz genug wäre auch da. Doch dann gab es plötzlich Lobbyarbeit hinter den Kulissen von einigen Teilnehmern, denen aufgefallen ist, dass sie mit dem Verbrauch nicht hinkommen würden, wenn es bei den mehr als 600 Kilometern und einer voll auszufahrenden Wüsten-Doppeletappe bleiben würde. Der Hintergrund, es ist deutlich heißer und der Sand ist deutlich tiefer als noch im vergangenen Jahr. Deswegen waren die Verbräuche bereits am ersten Tag vor dem Super-Mega-Monster-Marathon auf teilweise bis zu 120 Liter auf 100 Kilometer angestiegen. Vor allen Dingen betroffen von diesen astronomischen Verbräuchen sind die Audi, denn die sind zwar elektrisch betrieben, aber die Akkus für die Elektromotoren, die werden gespeichert von 2 Liter Turbos aus dem deutschen Tourenwagen Masters. Seit Audi das DTM verlassen hat, waren diese Motoren obsolet. Audi hat sie dann eingebaut in dieses etwas schräge technische Konzept eines Hybridmotors, andersrum quasi, also Hauptantriebsquelle elektrisch, gespeist allerdings durch immer bei optimaler Drehzahl laufenden Turbo-Verbrennungsmotoren. Bereits im ersten Jahr mit diesem Turbomotor war klar, der verbraucht erheblich mehr im tiefen Wüstensand, als das eigentlich geplant gewesen wäre. Damals gab es schon unter der Hand Gerüchte, dass man nach hätte tanken müssen zwischendurch, dass man Dampf rausnehmen musste. Und für dieses Jahr gab es dann ja noch einmal ein zusätzliches Leistungsplus für die Audi von 15 Kilowatt, also 21 PS, die sie obendrauf satteln durften, auf den Elektromotor. Und wenn der E-Motor mehr leistet, dann saugt er natürlich auch mehr Saft aus den Akkus. Die müssen entsprechend mehr geladen werden. Also ist wiederum der Verbrennungsmotor ärger gefordert und prompt verbraucht der dann auch wiederum noch eine Spur mehr, obwohl er ohnehin schon zur durstigeren Kategorie gehört hat. Nicht nur die Audi allerdings waren mit dem Verbrauch in die Bredouille gekommen, auch die Toyota von Gilles de Villiers und Konsorten waren an der oberen Belastungsgrenze dessen, was in Sachen Reichweite möglich gewesen wäre, durch die Dünen durchzukommen. Deswegen sind die Toyota auch bis Oberkante Unterlippe betankt gewesen mit 500 Litern, als es heute in die Etappe reingeht. Das sollte so gerade eben reichen und durch die Verkürzung der Etappe ist der Verbrauch ohnehin kein Thema mehr gewesen, auch nicht bei den durstigsten Vertretern. ProDrive zeigt sich sehr enttäuscht darüber, dass diese Entscheidung gefällt ist, denn man hätte gerade im Hinblick auf die Effizienz mit den 3,5 Liter Turbomotoren von Ford enorm viel Vorarbeit geleistet und sich ganz bewusst darauf konzentriert, die Motoren auf bestmögliche Effizienz zu trimmen. Sebastian Loeb und Nasser Al-Attiyah sowie die Heerschar der ProDrive-Kunden mit den Hunter-Allradlern, die wären allesamt ohne Schwierigkeiten auch durch die über mehr als 600 Kilometer gekommen. Denen kappt man nun durch diese Entscheidung einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil in diesem Mega-Marathon. Das Verschwenken zurück auf die Motorradlinie im nächsten Streckenabschnitt hat noch einen weiteren taktischen Nachteil für Sebastian Loeb, aber auch für Carlos Sainz mit sich gebracht, zumindest theoretisch. Denn eigentlich waren ja Überlegungen im Raum gestanden. Ich hatte es gestern im Pitcast schon erwähnt, dass die eigentliche Navigation, das eigentliche sich orientieren in der offenen Wüste nicht schwierig sei. Das allerdings den Frühfahrenden die Spuren aus der Motorradwertung böse fehlen würden. Loeb und auch Sainz und Peter Ancel waren drum davon ausgegangen, dass eine möglichst späte Startposition für sie segensreich sei im Hinblick auf die Gesamtwertung. Die Überlegung, die dahinter stand, die Spitze wird so langsam fahren, um auf Nummer sicher zu gehen, weil sie sich nicht an Motorradspuren orientieren kann, dass sich dahinter im Ziehharmonika-Verfahren quasi eine Art Stop-and-Go-Verkehr, eine Art D-Zug sammeln wird, auf den man, wenn man weiter hinten startet, relativ schnell aufschließt. Und wenn man einmal aufgeschlossen hat, dann hat man unweigerlich jede Menge Zeit gut gemacht. Bis zu einer halben Stunde, ja bis zu 50 Minuten Zeit gut machen, waren die internen Überlegungen bei Sainz und bei Sebastian Loeb. Drum haben sie am Tag vor dem Super-Mega-Monster-Marathon extra gebummelt bzw. eine Zeitstrafe in Kauf genommen, um so Teil 1 des Mega-Marathons von hinten starten zu können und sich dann durchwühlen zu müssen, zwar durch tiefen Wüsten, Sand, aber Anschluss zu finden an die langsam fahrende Spitze. Das scheint zunächst auch aufzugehen im ersten Teilabschnitt, denn da ist Gilles Chicherie derjenige, der die Führungsarbeit in der offenen Wüste leistet und dessen Durchschnittsgeschwindigkeit sackt auf bis zu 60 km/h zusammen. Das ist bummelig die Hälfte dessen, was phasenweise an den Tagen vorher an Speed erzielt worden ist in der offenen Wüste, und demzufolge massiert sich in der Tat in der Staubfahne von Gilles Chicherie relativ schnell ein Pulk von Autos, das sich gegenseitig aufhält und das dafür sorgt, dass die Taktik von Sainz und von Sebastian Loeb aufzugehen scheint. Die Gesamtführenden, Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk, können sich am Anfang aus dieser Staubfahne befreien und zunächst einmal zwar nicht so schnell fahren wie die absolute Spitze, wie Sainz und Loeb, die schon früh das Kommando bei den Zwischenzeiten übernehmen. Sehr wohl aber scheinen Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk auf Kurs Platz 1 verteidigen zu können mit kontrollierter Offensive und mit relativ geringem Zeitverlust bei ihrer Solofahrt abseits der Staubfahnen. Das Ganze dauert allerdings keine 100 Kilometer. Dann überschlagen sich Al-Rajhi und Gottschalk in ihrem Toyota Hilux vom Overdrive-Team. Und zwar eine Düne runter vorwärts. Ein dramatischer Unfall, ein mehrfacher Überschlag, der Al-Rajhi und Gottschalk zumindest für heute aus der Wertungsprüfung reißt. Gottschalk fasst zusammen.
Ja, das ist halt irgendwie auch Teil des Ganzen. Sowas passiert halt, ne? Das ist halt nicht irgendwie, dass wir jetzt mega wild unterwegs waren. Das war einfach ein langes Shot und aus dem Shot ging es so leicht berghoch, also Vollspeed. Kein Thema, und da war eine ganz kleine Welle irgendwie, halb Meter links oder halb Meter mehr rechts, wenn nichts passiert, aber wir haben die in der Mitte getroffen, die Welle, und ich denke immer durch den vollen Tank und durch das nicht optimale Fahrwerk, wo wir die letzten paar Tage schon umher probiert haben, weil was nicht gepasst hat, kam alles zusammen, dann hat es uns so ausgehebelt, dass wir es nach vorne überschlagen haben. Gehört leider dazu, ist halt immer wieder so, manche Tage hat man Glück, manche Tage hat man Pech. Jetzt muss man schauen, wie sehr das Auto beschädigt ist, ob sie es reparieren können, ob wir die zweite Woche noch starten können, um Tagespunkte zu holen für die Meisterschaft. Dann müssen aber die Mechaniker erstmal schauen, wie das Auto im Endeffekt aussieht. Wir sind soweit okay, er muss beide ein bisschen am Schienbein verletzt, aber nichts Wildes. Ja, müssen erstmal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Halt sehr enttäuschend, aber wichtig, glaube ich, zu sehen, dass wir den Speed haben, ganz vorne mitzufahren und den Speed haben, auch eine Dakar zu gewinnen gegen sehr starke Konkurrenz und das lässt uns natürlich auch positiv vorausschauen, dass wir wissen, wo wir stehen und was wir können.
Wie es genau weitergeht, ist zur Stunde noch unklar, denn das Auto ist noch draußen auf der Wertungsprüfung, muss noch irgendwann zurückgebracht werden ins Parc Fermé, ins Biwak, und erst dann können die Mechaniker des belgischen Overdrive-Teams überhaupt entscheiden, ob es weitergehen kann oder ob der Überrollkäfig onduliert ist, beschädigt ist und man den Wagen komplett zurückziehen muss. Ein bisschen mehr Ursachenforschung habe ich mit Timo Gottschalk mittlerweile betreiben können. Der hat gesagt, es sei eine ganze Summe von unglücklichen Umständen zusammengekommen. Das enorme Gewicht von 500 Liter, das Auto beinahe noch vollgetankt, so früh am Tage. Das meiste Gewicht innerhalb des Tanks liegt dann noch hinten. Man hat zudem einen Teil im Stoßdämpfer geändert vor dieser Wertungsprüfung, einen Teil ausgebaut und neu montiert. Dadurch hat sich die Dämpferkennung ein bisschen geändert und dann diese Welle, die man an einem unglücklichen Winkel angefahren sei, ein Meter weiter links oder rechts und nichts wäre passiert. So allerdings kickt die Welle das Heck des Autos auf. Der Dämpfer kann das nicht mehr auffangen aufgrund der Änderung seiner Charakteristik und das extrem hecklastige Gewicht des beinahe noch vollen Tanks sorgt dann dafür, dass es quasi wie ein Hebelarm wirkt und das Auto nach vorne geworfen wird und sich übers Dach hinweg überschlägt. Gottschalk knallt mit dem Helm gegen den Überrollkäfig, die Lackierung des Helms platzt und splittert sogar ab. Ein ziemlich brutaler Überschlag, das Auto kommt auf der Seite zu liegen, Al-Raji und Gottschalk werden per Helikopter aus der Wertungsprüfung ausgeflogen. Keinem von den beiden ist gesundheitlich etwas passiert, aber es herrscht natürlich große, große Enttäuschung vor. Danach prallen an der Spitze der Autowertung die beiden Taktikkonzepte aufeinander. Nasser Al-Attiyah und Gerlain Chicherie haben sich gestern für freie Fahrt ohne Strategie entschieden. Sie sind vorne mit dabei, sie eröffnen die Prüfung. Gerlain Chicherie wird dann allerdings noch seekrank auf den letzten 100 Kilometern. Ihm wird speiübel im Auto, genauso wie am Tage vorher auch Lukas Moraes. Und deswegen muss Gerlain Chicherie Dampf rausnehmen. Und von hinten kommt der D-Zug mit Sainz, mit Matthias Ekström im zweiten Audi und auch mit Sebastian Loeb mit Volldampf ran und fährt den Rückstand immer weiter zusammen. In den virtuellen Klassierungen schließlich übernimmt Carlos Sainz vor Matthias Ekström Platz 1, sowohl in der Tages- als auch der Gesamtwertung, als um 16 Uhr der digitale Gong ertönt und damit der erste Teil dieses Super-Mega-Monster-Marathons beendet wird. Sainz auf der 1, Ekström auf der zweiten Position und lange Zeit hat es so ausgesehen, als würden sogar alle drei Audi auf den ersten drei Plätzen liegen, denn auch Stefan Peter-Rosell ist mit an der Spitze dabei gewesen bei den Zwischenzeiten. Dann allerdings verliert Peter-Rosell mehr als 2 Stunden. Die Ursache, ein Reifenschaden. Und als er den automatischen Wagenheber ausfahren will, da spielt der völlig verrückt, dengelt die Bordelektrik durcheinander, auch die Servolenkung steigt aus, die am selben Kreislauf hängt wie der automatische hydraulische Wagenheber. Einen klassischen Wagenheber hat Audi nicht mit beigegeben, sodass Stefan Peter-Rosell rätselt, wie er den Reifen von der Aufhängung kriegen soll. Es dauert mehr als 2 Stunden, ehe das Problem gelöst ist. Und damit ist Stefan Peter-Rosell weit, weit zurückgefallen und wird künftig nur noch Wasserträger sein für Sainz und für Ekström. Die Audi untermauern mit dieser von kluger Taktik geprägten Vorstellung ihre Vormachtstellung technischer Natur. Es war immer klar, dass sobald sie mit ihrem Elektromotor im tiefen Wüstensand wühlen können, sie einen klaren Leistungsvorteil auf die Benziner haben. Es liegt in der Natur der Sache eines E-Motors, dass dessen Kraft, dessen Drehmoment sofort anliegt, weil er nicht erst mechanisch hochdrehen muss wie ein Verbrennungsmotor. Und genau deswegen war klar, die Dünen, die Wüsten, das ist der Bereich, in denen Audi die klar vorhandene technische Überlegenheit des Konzepts wird ausspielen können. Die einzige Frage ist, was macht die Haltbarkeit? Da es dann ja noch die erwähnten mehr als 20 PS plus aus dem E-Motor gegeben hat, war eh klar, die Überlegenheit in der Wüste, die wird noch einmal deutlicher werden als in der Vergangenheit, da das Gewicht auch gleich geblieben ist. Und genau das zeigt sich jetzt. Es gab am Abend vor dem Start in den Megamarathon noch einmal eine genaue Datenanalyse aller Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeitswerte. Und die hat beim Veranstalter ergeben, es gibt keinerlei Notwendigkeit, die sogenannte Äquivalenzformel der Technik noch einmal anzulangen, also die Audi oder auch die Verbrenner anders einzustufen. Die Einstufung über diese Äquivalenzformel der Technik sei fair und sehe beide Konzepte Verbrenner und Elektromotor auf Augenhöhe. Und deswegen gab es bei dieser turnusgemäßen Überprüfung, der immer am Ende der ersten Etappen stattfindet, keinen Handlungsbedarf mehr. Das Resultat sehen wir jetzt. Eine perfekt vorgelegte Strategie von Carlos Sainz, mit der er und Sebastian Loeb alle alle anderen überrumpelt haben, inklusive der Regelmacher übrigens. Und die Überlegenheit des Audi, die spült jetzt Sainz, den 61-Jährigen, auf die erste Position nach vorne. Sebastian Loeb kann seine Strategie, die er gegen den Willen der ProDrive-Teams umgesetzt, des ProDrive-Team-Managements umgesetzt hat, nicht so gut umsetzen, denn er fährt ein bisschen zu weit hinten los, da ist der Wüstensand vor ihm schon zu sehr aufgewühlt, durchmischt und er muss zu sehr pflügen und hat zu wenig Vortrieb. Sainz hat seine Startposition besser getimt am Vortage, als Sebastian Loeb das gelungen ist. Und drum ist Loeb etwas langsamer unterwegs, mit mehr als 6 Minuten Rückstand auf Carlos Sainz in der Tageswertung behaftet. Nasser Al-Attiyah macht aus seiner Position an der Spitze das Beste draus und kann Anschluss halten an Sainz, Ekström und Sebastian Loeb, als die Prüfung heute abgewinkt wird. Weiter geht's nun allerdings künftig auf den Spuren der Motorradfahrer und damit entfällt dieses Navigationselement, das Orientierungselement. Morgen können sie frei fahren, so wie sie es gewohnt sind, sich an den Spuren der Biker orientierend, wenn sie aus ihren jeweiligen Biwaks rausgelassen werden. Und darum wird's dort eine ganze Spur anders zu Werke gehen als heute noch. Alia Kolodz hat's bis ins Ziel geschafft, die Privatfahrerin aus Tschechien, die in Dubai groß geworden ist.
It was a very, very, very very long day. It was all dunes. The goal today was to get at least 350, so we're at the 400 point, so it's good. We have only 150 tomorrow, so I'm not sure where we finish, but it was for sure a lot of cars together at some point, and a lot of cars got stuck or passed us, so it was very chaotic, but I'm happy we're at the break point.
Das Hauptaugenmerk hätte darauf gelegen, unbeschadet durchzukommen und so weit wie möglich es zu schaffen. Man hätte sich verschiedene Teilabschnitte vorgenommen und sei froh, dass man soweit es geschafft habe in das Biwak, was heute Abend erreicht worden wäre um 16 Uhr. Das sei nämlich exakt bei dem Kilometerstand, wo man es auch erwartet hätte. Kolodz und Delaunay finden sich da in einer Gruppe wieder, unter anderem mit Romain Dumas und mit einigen Favoriten. Lediglich die absolute Spitze mit Ekström, Al-Attiyah, Chicherie, Sainz, Loeb und Lucas Moraes. Die sind und mit Seth Quintero auch noch mit der Niszenz. Die sind ein Biwak weiter vorne, im vorletzten bereits angekommen. Das Gros der Teilnehmer befindet sich im drittletzten Biwak heute Abend. Lucas Moraes hat sein Auto noch einmal in eine halbstündige Sonderschleife hineingezwungen. Trotzdem ist der Brasilianer nach einem nicht näher bezifferten Problem bei der Orientierung Siebter in der Tageswertung. In der Gesamtwertung Lucas Moraes sogar auf der 6. Position hinter Sebastian Loeb und vor Guillaume de Mevius und Mathieu Serradori. Bei den Motorrädern gibt's noch ein weiteres Opfer des hohen Benzinverbrauchs. Ausgerechnet Pablo Quintanilla erreicht nicht einmal den ersten Nachtankpunkt für die Biker, weil er so hoch gedreht und so oft im Drehmoment unterwegs gewesen ist, dass seine Honda deutlich mehr Benzin geschluckt hat als alle anderen. Adrian Van Beveren und Ricky Brabec sorgen bei den Zwischenzeiten um 16 Uhr für eine Doppelführung der Honda-Mannschaft. Toby Price aus Australien und sein Landsmann Chucky Sanders auf den Plätzen 3 und 4. Dahinter. Ross Branch auf der 6. Position. Das heißt, hochgerechnet übernimmt nun Ricky Brabec Platz 1 in der Gesamtwertung vorm Hero-Fahrer Ross Branch und vor Nacho Cornejo sowie Adrian Van Beveren und Toby Price. Viel mehr Informationen gibt's denn heute Abend auch nicht, weil die Fahrer ganz bewusst von der Außenwelt abgeschnitten sind. Alle Mobiltelefone beispielsweise sind in so eine Art Gefrierbeutel eingeschweißt worden und diese Gefrierbeutel sind noch einmal versiegelt worden, sodass auf gar keinen Fall einer auf die Idee kommt, sich mit der Außenwelt in Kontakt zu setzen. Alle haben Zugang zu ihren eigenen Satellitentelefonen, die allerdings nur im absoluten Notfall bemüht werden dürfen. Eine große Kommunikation findet nicht statt. Die Fahrer werden in diese Biwaks eingepfercht. Es gibt einen kleinen, auf einem Bunsenbrenner zubereitetes Menü, an denen sie sich bedienen können. Es gibt rudimentäre Schlafstätten. Es gibt nicht mal Zugang zu normalen Toiletten. Also das Ganze hat sehr den Charakter eines Abenteuerurlaubs in der offenen Wüste heute Nacht. Drum ist die Informationslage schütter und es gibt nur die offiziellen Aussagen der Veranstalter und die Aussicht von Sebastian Delaunay auf den Folgetag.
We have absolutely no problem on the car. We lose 2 times we get stuck, but like 4 minutes, 5 minutes maximum, so it's it's very good. And we're here to bivouac with big name. I mean, for me, I see Romain Dumas, I see that's some of the favorite of the race, so that means something. We are on a good path.
Wir haben kein Problem im Auto. Wir haben uns zweimal ein bisschen festgefahren, haben da vielleicht 5 Minuten verloren. Alles andere ist gut gelaufen. Wir sind im Biwak mit den großen Namen, mit inklusive Romain Dumas und einigen der Favoriten eingelaufen. Und für uns ist das ein sehr gutes Ergebnis des heutigen Tages. Wenn es so weitergeht, können wir zufrieden mit dem Halb, mit dem Supermarathon sein. Mehr zu diesem Supermarathon und allen Folgen und auch den Diskussionen, die jetzt natürlich aufbrannten, die gibt's dann morgen in der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und wenn ihr wissen wollt, was es zu diskutieren gibt, natürlich, die Frage ist, wie legitim ist es, eine dermaßen Strategie zu fahren, wie Loeb und Sainz es gemacht haben, nämlich ganz bewusst Zeit zu verschenken und dann von hinten das Feld aufzurollen. Soll man so eine Marathonrallye entscheiden dürfen oder können, oder ist das nicht im Sinne des Erfinders? Es gibt viele kritische Stimmen genau dazu, die sagen, man sollte doch mit offenem Visier fahren und solche Strategiespielchen unterbinden. Es gab im Vorfeld auch schon einige, die bei der FIA, dem Automobilweltverband, vorgesprochen haben und gesagt haben, warum gibt es denn hier bei uns auf dieser so wichtigen Etappe nicht auch das Bonussystem, wie es in der Motorradwertung ausgeschüttet wird für all diejenigen, die die Etappe eröffnen müssen. Da gibt es einen Koeffizienten einer Zeitgutschrift, um den Nachteil des Eröffnungsfahrens wieder wettzukriegen. Das hat die FIA ganz offensichtlich im Vorfeld nicht sonderlich interessiert. Denn scheinbar hat keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, was Loeb und Sainz, die beiden Taktikfüchse, sich da im Hinterzimmer ausgeschnapst haben. Wie sie die Tage angegangen sind, ist völlig legitim und natürlich ist es erst recht völlig legal. Es ist nicht im berühmten Geist des Reglements, wie es auf Englisch heißt, aber solche Fälle gab es im Motorsport ja schon des Öfteren, notabene den extrem prominenten des Doppeldiffusors in der Formel 1, wo auch einige Cleverlys die Lücke im Reglement perfekt ausgenutzt haben. Und den Geist, den gibt es vielleicht in der Flasche, aber nicht in der Formel 1 oder im Motorsport. Deswegen ist die einzige Frage, die es zu diskutieren gilt, meines Erachtens, ob man so etwas für die Zukunft unterbindet. An der Rechtmäßigkeit des Vorgehens von Loeb oder auch von Sainz gibt es keinerlei Zweifel. Wenn sie das so durchziehen morgen, egal wer als Erster da rauskommt, dann kann man vor den beiden nur den Hut ziehen, dass sie diese Lücke, diese Möglichkeit zur Finte erkannt haben und so ausgebufft agiert haben, dass sie diesen Megamarathon genau richtig gelesen haben. Momentan schaut es schwer danach aus, als sei Carlos Sainz der große Gewinner und als sei vielleicht sogar schon eine klare Vorentscheidung zugunsten von Sainz auf diesem Megamarathon gefallen. Aber jetzt gilt es immer noch durchzukommen und das ist für die Audi mit ihrem Hightech-Ansatz und all ihrer Fragilität ja auch alles andere als einfach. Wir haben ein Auge drauf, wir melden uns wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, nämlich schon am morgigen Freitag, dem letzten Tag vorm Ruhetag, dann mit allen Stimmen und allen Analysen vom Super-Mega-Marathon. Monster-Marathon der letzten beiden Tage. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.